Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Georgien ist im Oktober Gastland der Frankfurter Buchmesse. Georgien, das Land am Schwarzen Meer, heute zwischen Russland und der Türkei gelegen, hat eine schwierige Geschichte, weil die Nachbarländer immer viel mächtiger waren als Georgien. Stalin war Georgier, die Sowjetunion hatte sich das Land einverleibt. Und als es 1991 in die Selbstständigkeit entlassen wurde, hatten die Georgier Mühe, politisch damit umzugehen. Martin Gerner war in Georgien und vor allem in Tiflis unterwegs. Der weite Weg nach Westen, Georgiens Geschichte am Rande Europas, ist der Titel seines Features.
Wie denken die Leute hier in Georgien?
Es gibt ja mal so die Leute, die sehr stolz auf ihn sind. Das ist leider so. Aber es gibt ja mal so viele, die nicht so denken. So im Gegenteil. Viele sagen, na, er war mal so Georgier, aber nichts für Georgien getan. Viele sagen, dass er schuld dran war, was ja so mit diesen autonomen Republiken hier in Georgien passiert.
Ich halte in Gori an. Meine georgischen Begleiter hätten mir die Stadt nicht gezeigt. Ich muss sie freundlich dazu drängen. In Gori, 60 Kilometer westlich von Tiflis, ist Josip Tschurashvili geboren, besser bekannt als Josef Stalin. Jetzt stehen wir in der Halle zum großen Stalin-Museum. Keiner will mit mir reden, obwohl zehntausende Touristen das Museum jedes Jahr besuchen. Nur die junge Germanistik-Absolventin, auch wenn gerade keine Touristen in Sicht sind.
Und was ist mit den Menschen in Gori? Was hat Stalin mit denen gemacht?
Die ältere Generation aus der Sowjetzeit zum Beispiel, die denken, dass Stalin ein Georgier war, mal so ein richtiger Politiker und so weiter und so fort. Aber viele sagen nein.
Mit Khrushchevs verordneter Entstalinisierung ab 1956 wurde auch Georgien von öffentlichen Stalin-Denkmälern gesäubert. In Gori allerdings wurde erst 2010, nachts und im Verborgenen, das Monument vom Sockel geholt. Auf Anordnung der Saakaschwili-Regierung.
Und die Leute fühlen sich jetzt wohler ohne die Statue hier?
Je nachdem, viele sagen, es muss ja so wieder aufgestellt werden. Viele sagen, nein.
Und was denken Sie?
Ich denke, also nein, das brauchen wir nicht.
Das Stalin-Museum ist voll von Devotionalien, Jubelgemälden, Marmorbüsten, einem Dutzend großer Säle mit Stalin-Huldigungen von Dichtern und Autoren. Nur zwei kleine Räume im Untergeschoss erwähnen auch Opfer der Stalinzeit, ohne Erklärungen. Gori hat etwas von schlafenden Geistern, die keiner wecken will. Eine UN-Mission ist am Stadtrand stationiert, die den Konflikt mit Südossetien überwacht. Zu Fuß durch Gori gehen meine Begleiter hinter mir. Als wir es verlassen, scheinen sie erleichtert.
Ich bin in der Sowjetunion geboren, aufgewachsen und ich war ein verwöhntes sowjetisches Kind.
Anna Kozaja Samardaschwili, geboren 1968, aufgewachsen in Svanetien, Nordkaukasus, an der Grenze zu Russland, wo die höchsten Dörfer Georgiens liegen, später in Tiflis zu Hause.
Meine Kindheit war sehr glücklich. Bis 20 Jahre war ich absolut glücklicher Mensch.
Übersetzerin von Elfriede Jelinek und Rüdiger Safranski, Dozentin für kreatives Schreiben.
Ich kannte keine andere Welt. Meine Eltern waren keine Parteigenossen. Diesen Zwang und irgendwelche Dummheiten hatten wir zu Hause nicht. Wie man sagt, sie lebten leise.
Nun stopfte derjenige, der unten geblieben war, das Dynamit in das Loch, steckte die Hülse mit der Zündschnur hinein und ließ sich hochziehen. Die Zündschnur war relativ lang. Der Mann lehnte sich über den Felsrand und zündete sie an. Die Leute traten zurück. Dann war ein Knall zu hören.
Eine Kurzgeschichte von Anna Kozaja Samardaschwili erzählt, wie ihr Großvater in den 30er Jahren auf dem Höhepunkt des Stalin-Terrors die ersten Straßen im svanetischen Gebirge baut. Der Opa, einer von wenigen 10.000 noch lebenden Svanen.
Die Geschichte davon, wie die Straße nach Svanetien gebaut wurde. Man erzählt das nicht. Es ist keine positive Geschichte. Zu viele Menschen sind dort ums Leben gekommen und das passierte in der sowjetischen Zeit.
Das Dynamit hatte gute Arbeit geleistet. Die Älteren zertrümmerten den Felsen mit der Spitzhacke. Und wir, die Kinder, schufen mit Eisen, Schaufeln und Hacken den nötigen Platz für Erde und Felsbrocken. Die ersten 2 Tage hatte ich zu kämpfen. Alle mussten arbeiten, die Straße bauen. In jenem Jahr hatte ich nach 2 Monaten so viel Geld zusammen, dass ich mir neue Armeehosen kaufen konnte. Und ich bekam auch 2 russische Decken.
Es war freiwillig, man hat sie nicht wie Sklaven dorthin geschickt. Bloß war es solche Armut, dass die Menschen sich darauf freuten, dass sie irgendwelche Schuhe kriegten, die eigentlich keine Schuhe waren, das waren Reifen vom Auto. Aber sie waren bequemer als die spanischen Schuhe. Ich erinnere mich an die Gummischuhe.
Der Friedensplatz in Tiflis ist das Gegenteil von Svanetien und Gori. Laut und schrill wie seine Straßenmusiker. An vielen Gebäuden hängen Europafahnen. Man könnte meinen, Georgien sei bereits in der EU. Ein Wunschtraum. Tatsächlich fühlen sich viele Menschen unverändert im Krieg mit Russland.
Das ist wieder ein typischer Hof von Tiflis. Typische Innenhöfe von Tiflis, auch die Treppenhäuser. Das ist eine ganz tolle Straße, nach meiner Einschätzung. Das Stadtteil, das Viertel heißt Sololaki.
Abo Yasharashvili, Führer in Tiflis und für Bergtouren, Buchautor, Anfang 40. Er führt mich entlang der Fassaden und historischen Hinterhöfe der Altstadt.
Der Begriff Sololaki stammt vom arabischen Sululach. Und Sululach sollte eine Grube für die Bewässerung heißen. Also früher gab es hier sehr viele Gärten. Georgien liegt am Kreuzgang von Kulturen und viele Länder haben immer versucht, hier den Fuß zu fassen. Große Reiche, große Imperien. Bis heute geht das leider weiter. Und wir haben jetzt kurz auch über die Beziehung von Persien und Georgien gesprochen. Der alte Name von Persien ist Parthien gewesen. Die haben damals die Kriege mit Römern gehabt. Und die Römer haben in Westgeorgien immer den Fuß gefasst. Die Perser in Ostgeorgien. Tiflis haben die Araber zum Beispiel im 7. Jahrhundert erobert und über 4 Jahrhunderte regierten die arabischen Emiren in Georgien, also in Tiflis meine ich.
Die Lage zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer in einem klimatisch freundlichen und fruchtbaren Durchzugsgebiet zwischen Asien und Europa war für Georgien politisch eher Fluch als Segen. Die Perser verschleppten wiederholt Zehntausende Georgier. Als Unterworfene bereicherten sie den Harem des persischen Königs. Georgische Söldner bildeten die Kerntruppen des persischen Heeres. 1795 plünderten die Perser Tiflis, schändeten Kirchen, brannten Häuser nieder. Geblieben ist der sprachliche Einfluss. Das Georgische enthält heute viele Lehnsworte aus dem Persischen.
Man sieht das sowohl in der Architektur als auch in der Dichtung, in der Tracht. Sogar in der Küche findet man also diesen Einfluss. Die Könige haben nach persischer Art die Gedichte geschrieben und die persische Sprache ist sehr wohlklingend. Bis heute findet man diese Sprache in der georgischen modernen Sprache. Und Georgien ist auch ein christliches Land. Schon die Aposteln haben hier das Christentum gepredigt. Und Christentum heutzutage ist bis zur letzten Zeit ist ein Merkmal von europäischen Ländern gewesen.
Dem Leser möchte ich erläutern, in welch geopolitischem Weltmeer das winzige georgische Schiff schwimmen musste und bis heute schwimmen muss.
Reva Gatschäschiladze ist georgischer Historiker, Autor einer kritischen Enzyklopädie über Georgien im weltpolitischen Kontext, die auch in Deutsch vorliegt. Über die geografische Lage schreibt er:
Da Georgien auf der Naht zwischen Europa und Asien liegt, können sich die internationalen Organisationen bis heute nicht einigen, zu welchem Kontinent das Land nun gehört. Geografisch, entlang der Wasserlinie des Kaukasus, läge es in Asien. Kulturgeografisch, auf der christlichen Basis, ist es unser Argument für ein Europäer sein. In jedem Fall ist Georgien ein Transitland.
Abo, der Stadtführer, hat Westeuropa als Student bereist und vorübergehend in Berlin gewohnt. Eigentlich heißt er Dimitri. Der Künstlername ist dem Arabischen entlehnt.
Ich bin ein Kind von Sowjetunion. Ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen und während dieser Revolution, würde ich sagen, groß geworden. Ich versuche, über die Vielfalt der Kulturen hier zu schreiben, über das 19. Jahrhundert von Tiflis, diese verschiedenen Kulturen, die nebeneinander existierten.
Die Urbanisierung in Tiflis beschleunigte sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Um 1900 war jeder dritte Bürger in Tiflis Russe. Die Armenier machten ein weiteres Drittel aus. Erst dann folgten Georgier. Und Perser, Deutsche, Polen, Franzosen, Tschechen. Mischehen mit Europäern waren an der Tagesordnung.
1913 gibt es eine Hochschule und rund 150 Lehranstalten. In Tiflis wurden die meisten Zeitungen und Zeitschriften im Kaukasus herausgegeben. 19 in russischer, 10 in armenischer, 6 in georgischer und eine in deutscher Sprache. Die Stadt besaß 5 Theater, 8 Kinohäuser, 20 Apotheken, 37 Hotels, 10 Bibliotheken, 46 orthodoxe, 22 armenisch-gregorianische Kirchen, 2 Synagogen und 2 Moscheen, eine sunnitische und eine schiitische.
Eine Predigt in der Ashkenazi-Synagoge in Tiflis, einem der beiden jüdischen Gotteshäuser, die weiterhin lebendig sind. Die blaue Moschee in Sololaki dagegen ist ein Trugbild. Hinter der Fassade versteckt sich ein Thermalbad. Öffentliche Bäder haben Tradition im Viertel. Die Moschee aus Backstein liegt oberhalb am Berg in Sololaki. Innen Teppiche. Sunniten beten im rechten Schiff, Schiiten im linken.
Ich bin in Alt-Tiflis geboren und dort aufgewachsen. In meinem Hof, wir waren nur 2 georgische Familien. Das waren Jesiden in unserem Hof. Und unsere Jesiden hatten einen Spruch: Gott segne uns, deine Kinder und andere 14 Völker der Welt. Und jedes Mal, wirklich vom Jahr zum Jahr, gab es ein Gebrüll, wer diese 14 Völker sind. Und denn im Hofe gab es uns Georgien, Juden, Ukrainer, Armenier, Kurden und einen Herrn Kuppel, einen Deutschen.
Als die Macht der Perser im 18. Jahrhundert erodierte, wurde Russland zur neuen Regionalmacht. Ab 1801 herrschten die Zaren über Tiflis und das Gros des heutigen Georgien. Georgiens Schwarzmeerküste wurde zur Riviera für die Oberschicht, die Berge zur georgischen Schweiz. Für die Mehrheit der Georgier war die Inbesitznahme dieser Landschaften ein Trauma. Für einen Moment schien sich Georgien 1918 von der russischen Umklammerung befreien zu können. Mit der Oktoberrevolution war es 3 Jahre lang unabhängig. Das Deutsche Reich erkannte Georgien als erstes Land an. Doch ausgerechnet ein Georgier, Stalin, beendete den Traum. Georgien wurde Teil des Sowjetreichs und erlitt massiven Terror.
Stalin hatte kein besonderes Interesse an seiner historischen Heimat. Er ließ zu, die bekanntesten Vertreter der georgischen Nation massenweise auszurotten.
Nach dem Tod Stalins prägte Argwohn das Verhältnis zu Moskau. Die Führung im Kreml bekam dies 1978 zu spüren. Mit einer Verfassungsänderung sollte das Georgische als nationale Sprache weichen. Eine Frage der Identität, die Proteste entfachte.
Ich war in der georgischen Schule und niemand hat uns unterdrückt. Also die Sprache hat keiner berührt. Aber plötzlich wollten sie das ändern. Und bevor das Grundgesetz geändert wurde, gab es Demos in Georgien. Und man roch wahrscheinlich, dass hier sehr schlecht enden würde.
Die Rote Armee fährt Truppen auf. Das Blutbad aber bleibt aus. Demonstrierende Studenten und Schüler mit Eltern erzwingen mit ihrem Protest ein kleines Wunder vor dem ZK-Gebäude. Die Sowjetmacht lenkt ein. Georgien darf seine Sprache behalten. Alle anderen Sowjetrepubliken dagegen bekommen das Russische verordnet. Das Misstrauen aber bleibt.
Wenn Georgien die Sprache verliert, gibt es kein Georgien mehr. Die Mutter wählt man nicht und man liebt eben die Mutter. Und wenn man mir sie wegnimmt, dann bin ich wieder ein Mensch natürlich und so weiter. Aber ein Krüppel, würde ich sagen. Es geht nicht.